Elia ist ein richtiger Held, einer der ganz Großen im Alten Testament, neben Mose und David, ein Kämpfer für das Gute. Und er hat gewonnen. So ein bisschen so, als wenn Harry Potter am Ende einer Folge oder eines Buches die Abenteuer bestanden und das Böse ein Stück weit besiegt hat und alle jubeln und sind erleichtert. Oder als wenn jetzt Vitali Klitschko in Kiew die Schlacht um Kiew gewinnen würde. Alle jubeln, sind begeistert. Man ist noch begeistert und dann reibt man sich die Augen, wenn man liest und hört, wie die Geschichte weitergeht. Wir haben es in der Lesung gerade gehört und wir schauen uns jetzt die Geschichte nochmal an. Also, 1. Könige 19, da geht es weiter. Ahab, also der böse, schwache König Israels, erzählt Isabel, seiner bösen, starken Frau, alles, was Elia getan hatte. Auch, dass Elia alle Propheten des Baal, also des Götzen damals, getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und drohte ihm: Die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen wie den Propheten, die du getötet hast. Es beginnt mit einer Drohung. Die Drohung einer mächtigen, bösen Königin. Ist so ein bisschen wie im Märchen. Die mächtige Isabel ist wütend, stinkwütend. Elia hat ihre Leute umgebracht, mit denen sie Israel von Gott weggeführt hat. Und jetzt sind sie auf Rache. Elia sagt sie: Du bist schon tot. Ich mach dich fertig. Ich jage dich. Ich kriege dich. Du hast keine Chance. Mir fallen unweigerlich aktuelle Bezüge ein, wie in der Ukraine im Moment die Machthaber bedroht sind. Alle wissen, Putin hat seine Sonderkommandos losgeschickt und Selenskyj und Klitschko und wie sie alle heißen, wissen genau das, sie werden gejagt. Da ist jemand Mächtiges, der mir nach dem Leben trachtet. Wir denken heute besonders an Christen, die bedroht werden, weil sie an Jesus glauben. Es beginnt schon im Neuen Testament, wo Christen bedroht werden von den Behörden damals, verfolgt, gejagt, aus den Häusern herausgeschleppt werden. Dann kommen irgendwann die römischen Kaiser und es kommen Bedrohungs- oder Verfolgungswellen. Und es gibt es durch die Geschichte immer wieder, ob das die Hugenotten in Frankreich sind oder die Christen in der Sowjetunion, auch in China oder Nordkorea, in muslimischen Ländern, wo eine Konversion, eine Bekehrung strengstens verboten ist zum Christentum. Überall gibt es Drohungen, Strafen, Arbeitslager, Hinrichtungen. Es beginnt mit einer Drohung bei Elia und auch wir. Ich meine, wo erleben wir Bedrohung? Der Krieg in der Ukraine ist so nah. Die nuklearen Waffen werden auf einmal wieder ausgepackt. Und wir fühlen uns bedroht, wir sind bedroht. Das Coronavirus, die Zahlen gehen hoch und bedrohen weiterhin unseren Alltag, unsere Gesundheit, unsere Existenz, so manche Pläne. Vielleicht aber auch ganz klein in der Schule, in der Schulklasse oder an der Arbeitsstelle. Wie geht Elia mit Drohung um? Der starke Held, wir lesen weiter. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba, an die Grenze von Juda, ganz im Süden. Und dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Elia wird von der Angst gepackt. Sie ergreift ihn wie eine kalte Hand. Isabel wird kommen und mich töten. Was soll ich tun? Ich kann nicht entkommen. Ich habe keine Chance. Ihn packt die Angst und er flieht. Er rennt weg, wie so viele, auch heute. Er ist ein Flüchtling. Die Angst treibt ihn. Dann lässt er seinen Diener zurück und ist auf einmal ganz alleine in der Wüste. Sinnbild für Einsamkeit und Lebensfeindlichkeit. Und er legt sich hin, wo er vielleicht ein bisschen Schatten findet, unter den Ginsterstrauch und kann nicht mehr. Es ist genug. Herr, nimm mir doch das Leben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich kann nicht mehr. Ich will sterben. Ich bin kein Held. Ich bin genau wie alle anderen auch. Ich kann nicht mehr. Für mich ist es so tröstlich, dass die Bibel hier so ein realistisches und menschliches Bild von den Helden malt. Elia schüttelt diese Bedrohung nicht einfach nur ab und sagt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und genauso kennen wir es auch. Bedrohungen gehen uns an die Nieren. Wir haben es ja die letzten Jahre selber erlebt. Die Klimakrise, das Coronavirus setzt die Welt in Angst. Viele trauen sich jetzt noch nicht zurück in die Gottesdienste. Der Ukraine-Konflikt erschüttert alte Sicherheiten. Wir erleben, wie die Angst uns mit kalter Hand ergreift. Jetzt stand diese Woche dick als Überschrift in der Zeitung, mehr als jeder zweite Deutsche hat Angst vor einem Krieg. Wir als Christen stehen nicht über den Dingen. Wir sind menschlicher Not und Angst nicht enthoben. Wenn die Krankheit kommt oder der Krieg oder der Streit, dann haben wir Angst. Und so ergeht es den verfolgten Christen auch. Ja, einige sind mutig und stark wie Elia in dem Kapitel vorher. Aber dann kommt das nächste Kapitel. Man blättert die Seite um und auf einmal ist die Angst da. Du hast keine Chance, du wirst sterben. Es ist sinnlos. Bei Open Doors habe ich die Geschichte von Kiro gelesen. Als Kiro 20 Jahre alt war, erschütterte ein verheerender Bombenanschlag sein Leben. Islamisten verübten einen Anschlag auf seine Kirche, bei dem 400 Menschen verletzt und 28 getötet wurden. Unter den Todesopfern war auch Kiros Mutter, seine Tante, eine seiner Schwestern. Die andere Schwester überlebte, schwer verletzt. Kiro überlebte, unverletzt, äußerlich, aber die Erlebnisse des Anschlags und was danach kam, traumatisierte ihn schwer. Er musste seine Familienmitglieder identifizieren, sie erstmal suchen. Und er sagt, nachdem ich meine Schwester im Krankenhaus und auch andere Verletzte getröstet hatte, habe ich geschrien, habe ich geweint, habe ich gebetet. Und doch dann muss er sich weiter um seine verletzte Schwester kümmern. Insgesamt 33 Mal wird sie operiert. Später erhält er dann Morddrohungen von islamistischen Extremisten. Die Männer umringen ihn und bedrohen ihn und sagen, du hast 7 Tage Zeit, um dich zum Islam zu konvertieren. Andernfalls werden wir dich enthaupten. Und was macht er? Er sieht sich gezwungen zu fliehen. Wie Elia, er flieht. Manchmal laufen wir davon, innerlich, äußerlich, alleine, in die Wüste. Irgendwann können wir nicht mehr und legen uns einfach irgendwo hin und schlafen. Liegen im Bett, wollen nicht mehr aufstehen, macht alles keinen Sinn. Doch die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Gott sei Dank. Nicht für Elia, nicht für die verfolgten Christen, nicht für die Menschen in der Ukraine, auch nicht für uns. Das Tolle an der Bibel ist, dass die Bibel die Schwächen von uns Menschen ganz ehrlich aufzeigt, aber da nicht stehen bleibt. Toll ist auch, dass jetzt keine Appelle folgen. Jetzt kommt nicht, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, ist ja nicht so schlimm. Doch es ist schlimm. Sondern wir lesen weiter, da heißt es jetzt, plötzlich berührte ihn Elia ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf, frisches Fladenbrot, ein Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich dann wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage, 40 Nächte war er unterwegs, bis er dann den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Plötzlich berührt Elia ein Engel. Schön, oder? Es gibt ganz viele Bilder in der Kunst, die diese Szene versuchen festzuhalten oder darzustellen. Hilfe kommt von außen, ein Engel berührt ihn, nicht von innen. Es sind keine Selbstheilungskräfte, es ist kein positives Denken. nicht durch Zusammenreißen oder Zähne zusammenbeißen, sondern die Hilfe kommt von außen. Gott hilft. Gott greift ein. Wir können und müssen uns nicht selber retten. Dieser Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ist aus christlicher Sicht grundfalsch. Nein, Elia kann sich nicht mehr helfen. Er ist am Boden zerstört. Und es ist so wunderbar, wenn man diese Geschichte liest und sich das so vorstellt. Auf einmal öffnet Elia die Augen, er spürt etwas und dann riecht er den Duft von frischem Toastbrot, von gebackenem, frischem Fladenbrot. Der Engel berührt ihn, gibt ihm etwas zu essen. Als wir im Vorbereitungskreis darüber gesprochen haben, sagte jemand, es ist so schön oder bemerkenswert, dass der Engel jetzt hier keine Predigt hält. Ne, der Engel fängt nicht an, ihm jetzt 20 Minuten was zu erzählen. Predigten sind gut, aber in der Not brauchen die Menschen Berührung und Nahrung und Schlaf. Geröstetes Brot, frisches Wasser, menschliche Nähe. Ich habe die Bilder vor Augen, wie so viele, die wir jetzt im Fernsehen sehen, wo die ukrainischen Flüchtlinge ankommen auf den Bahnhöfen. Und was brauchen sie? Sie brauchen nicht in erster Linie jemand, der sie 20 Minuten zutextet. Sie brauchen genau das, eine Berührung, frisches Brot, frisches Wasser, ein Lächeln, Schlaf, Ruhe. Und das schenkt Gott dem Elia, so unglaublich behutsam, unglaublich seelsorgerlich. Gott greift ein und gibt Elia das, was er braucht. Und diese Geschichte veranschaulicht das, was die Bibel insgesamt sagt. Gott hilft. Gott geht auf dich ein, fürchte dich nicht, wenn du am Ende bist. Wir glauben an einen Gott, der eingreift, der hilft durch Engel, Menschen, Nachbarn, Propheten, Worte, Lieder, Bilder. Und als die Zeit reif ist, griff Gott durch etwas ganz Besonderes ein, nämlich er kam sogar selber. Er kam persönlich auf diese Welt. Der Name Jesus, Jeshua, bedeutet Gott hilft. Jesus ist die Art und Weise, wie Gott am eindrücklichsten und am tiefsten, am gravierendsten eingreift und hilft. Und Jesus tat genau das. Jesus half, er berührte, er heilte, er machte Brot für alle. Alle wurden satt. Auf dem Höhepunkt seines Wirkens setzt er sich mit den Jüngern hin und gibt ihnen Brot und Wein, sodass sie zu Kräften kommen, stärkte sie für den weiteren Weg. Ich habe die Geschichte von Adolfina gelesen bei Open Doors. Sie und ihr Mann kommen aus einem indigenen Dorf im Südwesten Mexikos. Und dort wird es nicht so gern gesehen, wenn jemand zum christlichen Glauben kommt und die alten animistischen Stammesreligionen ablehnt. Jetzt werden die beiden in der Stadt Christ und kehren wieder zurück in ihr Heimatdorf. Sie erzählen von Jesus. Es entsteht eine kleine Hausgemeinde. Sie bauen außerhalb des Dorfes eine Kirche. Aber die Dorfgemeinschaft will es nicht hinnehmen, dass sie eine fremde Religion verkünden. Man fordert den Mann auf, von Jesus abzukehren. Er weigert sich und dann sperren sie ihn ins Gefängnis, zerstören die Kirche. Lassen Sie den Mann frei, verstoßen ihn aber. Und sie sagt, es ist nicht leicht, aber Jesus gibt uns Kraft. Gott hilft, Gott greift ein und stärkt, immer und immer wieder. Gerade wenn es schwer ist, mir fällt dieser bekannte Vers vom Psalm 23 ein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mitten in der Not deckt Gott uns den Tisch. In Gefahrensituationen, in der Wüste. Gott hilft. Also, wir sind in einer Welt voller Bedrohungen, voller Gefahren. Wir haben gute Momente, wo wir stark sind, wie Elia. Aber dann blättern wir eine Seite weiter und dann kommen die schweren Zeiten, die Angst und die Not, die Bedrohung. Elia macht die Erfahrung, Gott hilft. Gott sendet seinen Engel behutsam. Und das können wir auch erleben. In Jesus. Wir glauben an einen Gott, der eingreift, der hilft. Fürchte dich nicht, sagt Gott, ich bin bei dir. Und vielleicht ist gleich im Anschluss, da ist ja schon alles so schön gedeckt, das Stückchen Kuchen oder die Tasse Kaffee, so etwas, was mir Kraft gibt und was mich daran erinnert, Gott meint es gut. Er sorgt für mich. Ja, auch wenn es mir schwerfällt, das manchmal zu glauben. Oder ein gutes Wort, das wir einander sagen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der im Moment es sehr schwer hat. Vielleicht gebt ihr ihm ein gutes Wort weiter. Seid ihr da, backt ihm einen Kuchen. Gott möchte uns trösten und Gott greift ein, da wo wir nicht weiter können. Wir glauben an einen Gott, der hilft. Amen.